Ja, guten Tag, Herr Kesting.
Guten Tag, Herr Bürger, grüße Sie.
Wir haben uns heute zusammengefunden, um ein bisschen zurückzuschauen. Es gibt Anlässe, um zurückzuschauen. Es gibt ein neues Buch, Thomas Mann, Glanz und Qual. Ein Buch, was im Grunde es nochmal versucht und es auch schafft, wirklich dieses enorme Lebenswerk von Thomas Mann im Überblick zu zeigen. Und wenn wir dieses Buch sehr genau lesen, scheint mir zumindest, es ist auch ein bisschen Autobiografie von Hanjo Kesting hineingeschrieben. Also Sie zitieren häufiger Thomas Mann, der im Grunde meint, dass alle Fiktion, alle Prosa, jeder Roman kamouflierte Autobiografie ist. Ein bisschen habe ich auch den Eindruck, dieses Schreiben über Thomas Mann hat auch sehr viel mit Ihrem Leben zu tun. Es beginnt in der Zeit in den 60er Jahren. Bin ich richtig 60er Jahre oder waren es schon die 70er Jahre, wo Sie einmal eine sehr starke Invektive gegen den Thomas-Mann-Kult gemacht haben. Was war das damals?
Ich weiß nicht, ob es der Thomas-Mann-Kult war. Auf jeden Fall war es gegen Thomas Mann gerichtet. Er ist ein Autor gewesen, der mich immer sehr beschäftigt hat. Und wenn Sie sagen, autobiografisch, Thomas Mann selbst hat gesagt, Autobiografie ist es immer. Und damit zitiert er Goethe, der auch gesagt hat, Autobiografie ist es immer. Und es ist ja immer so, wenn man über Schriftsteller schreibt, dann weiß man nicht genau, ob man sie wählt, weil man eine bestimmte Affinität zu ihnen hat oder ob man von ihnen gewählt wird, weil ein innerer, tieferer Zusammenhang zwischen dem Objekt der Literatur oder dem Autor und dem Menschen besteht, der darüber sich herausnimmt, etwas zu schreiben. Also habe ich mir was herausgenommen und nachdem ich sehr viel Thomas Mann gelesen hatte, mit einer ambivalenten Haltung, voller Bewunderung, voller Faszination über die Virtuosität seiner Erzählkunst, aber auch immer wieder irritiert und durch die Ironie, in die alles getaucht ist, das war in den späten 60er Jahren vor allen Dingen, die ersten Begegnungen mit Thomas Mann waren noch sehr viel früher, noch vor dem Abitur, als ich in einem rauschhaften Zustand Dr. Faustus gelesen habe, 1960, 1961, dann die in den späten 60er-Jahren sich herausbildende Ambivalenz und 1975, da war ich schon Leiter der Kulturabteilung im NDR, war der 100. Geburtstag und da habe ich eine Reihe von Autoren zusammengerufen für eine Sendereihe über Thomas Mann, die polemisch gegen ihn gerichtet war. Darunter waren Walter Böhlich, damals war er der Cheflektor von Suhrkamp gewesen, Martin Walser, Jack Kasunke und andere Autoren, auch Reinhard Baumgart, der Kritiker von der Süddeutschen Zeitung. Wir haben so eine Sendereihe gemacht, jeweils einzelne Themen. Ich habe über Thomas Mann und die Musik geschrieben und Böhlich über Thomas Mann und die Politik und Walser über Thomas Mann und die Ironie. Und ich habe vorgegeben, dann für die Abschlussdiskussion einige Thesen über Thomas Mann, die sehr polemisch gegen ihn gerichtet waren, unter dem Titel Thomas Mann oder der Selbsterwählte. Und diese Thesen gerieten zufällig, weil sie von meinem Schreibtisch entwendet wurden, durch einen befreundeten Schriftsteller, in die Hände von Helmut Karasek, der damals Redakteur beim Spiegel war. Und der wollte das sofort drucken, druckte das dann auch und das hat dann 1975 anlässlich des 100. Geburtstages von Thomas Mann einen Sturm der Entrüstung entfacht, wahnsinnig viele Leserbriefe und eine Gegendarstellung gegen den Undank vom Urenkel von Rolf Hochhuth. Das war also mein Attentat, könnte man sagen, gegen Thomas Mann. Ich bin aber in einer Rezension des gerade erschienenen Buches, hieß es, das sei eine 68er-Haltung gewesen, das war es aber weniger bei mir. Es war nicht politisch eigentlich bedingt, sondern aus einer Ambivalenz, die aus einer starken, andauernden Beschäftigung mit Thomas Mann hervorgegangen ist. Von heute aus glaube ich zu sehen, dass ich da zu kurz gegriffen habe und dass ich bestimmte Dinge bei Thomas Mann zwar nicht ganz falsch gesehen habe, aber vielleicht doch falsch in den Gesamtkomplex Thomas Mann eingeordnet habe. Und so habe ich im Laufe meines Lebens, wo die Beschäftigung mit Thomas Mann immer weiter ging, dann doch manches revidiert und das neue Buch Glanz und Qual über Thomas Mann ist sozusagen die Summe meiner Beschäftigung mit diesem Autor.
Ich möchte eigentlich ein bisschen nochmal zurück in die 70er Jahre und würde gerne wissen, Ob Sie sich genau erinnern, was Sie geärgert hat, was die Punkte des Anstoßes damals waren. Und zwar interessiert mich eigentlich viel mehr, wie Sie damals ästhetisch empfunden haben, wie Sie damals politisch gedacht haben, als jetzt dieser konkrete Bezug zu Thomas Mann. Was war der Stachel, den Thomas Mann gerührt hat? Was waren Sie als junger Mann damals?
Ja, das ist, man kann sich ja über sich selbst immer am schwersten aufklären, die eigenen Motive wirklich finden. Und eines der Motive war die Faszination durch Thomas Mann, andererseits eine Irritation an mir selbst durch diese Faszination und auch durch die Ironie. Ironie ist ja immer ein zweideutiges Kunstmittel, in dem ein Autor es allseitig verwendet und sich damit bis zu einem gewissen Grad unbelangbar macht. Es ist die Weigerung, wenn man so will, sich festzulegen. Das ist keine Weigerung, die ich verurteile, aber bei Thomas Mann ist sie so umfassend eingesetzt, dass literarisch eingesetzt, im literarischen Werk, dass sie sich immer wechselseitig in den Positionen relativiert. Ich will ein Beispiel nehmen. Thomas Mann hat, als er mal gefragt wurde, wer als Komponist sein Ebenbild sein könnte, wem er sich da am nächsten fühlt, nicht Richard Wagner genannt, den er überaus verehrte, sondern er hat genannt, wenn ich komponiert hätte, dann hätte ich wahrscheinlich komponiert wie César Franck. Dieser belgisch-französische Komponist César Franck. Und bei ihm ist sehr auffällig, dass er sozusagen durchgehend mit dem Prinzip, dass man in der Musik die enharmonische Verwechslung nennt, arbeitet. Enharmonische Verwechslung heißt, dass die Töne unterschiedlich zu deuten sind. Ein C, das man erhöht, ist ein Cis. Ein D, das man erniedrigt, ist ein Des. Aber Cis und Des sind derselbe Ton. Wenn man auf dem Klavier diese schwarze Taste einschlägt, kann es ein Cis sein, als Erhöhung von C-Dur, oder ein Des, als Erniedrigung von Des in Des-Dur. Und dieses Spiel, dass ein Ton eine Ambivalenz hat und so gedeutet werden kann, das hat César Franck sich umfassend zunutze gemacht bei seinen Kompositionen. Und dass Thomas Mann sagt, ich hätte so komponiert wie César Franck, zeigt auch, dass er schreibt, nach dem Prinzip der enharmonischen Verwechslung, sich nirgendwo festzulegen. Andererseits ist das bei Thomas Mann nicht zu übersehen, dass er sich in der Zeit des Ersten Weltkriegs politisch in einer Weise festgelegt hat und auf die Seite des kaiserlichen Deutschlands und gegen die westliche Entente gestellt hat, die einen verwundern kann bei jemandem, der sich literarisch ungern festlegt, und andererseits im Kampf gegen Hitler aus dem Exil heraus eine so entschiedene Position eingenommen hat und in einem ständigen Kampf gegen Hitler gewesen ist, wo man sich fragt, woher kommt diese Eindeutigkeit, die doch literarisch keine Entsprechung findet. Das ist eine merkwürdige Frage, die Herr Thomas Mann immer beschäftigt hat.
Auf das Politische aus der Zeit nach Mitte der 30er Jahre können wir vielleicht noch zurückkommen. Das ist etwas, wo man sich sicher damals und heute durchaus mit Thomas Mann identifizieren konnte. Aber bleiben wir vielleicht nochmal bei der Musik und auch bei der enharmonischen Verwechslung. Die enharmonische Verwechslung funktioniert ja nur mit der temperierten Stimmung. Und wenn man darüber nachdenkt, dass Thomas Mann sich auf César Franck bezieht, dass er sich auf Wagner bezieht, dass er sich ganz klar auf Konventionen wie die temperierte Stimmung bezieht, heißt das auch, dass der Musikgeschmack von Thomas Mann durchaus seine Grenzen hatte, dass er der gerne als der ja, schreibende Musiker auch manchmal selbst auftrat, dass er vielleicht gar nicht so bewandert war, wie er selbst manchmal darstellte, auch wenn man den Faustus kennt. Und hatten Sie damals vielleicht auch da gedacht, es ist vielleicht doch nicht so meine Musik, wie er da tatsächlich agiert, mit Wagner und Franck und Spätromantik?
Also ich bin auch musikalisch Thomas Mann sehr nah, auch in der Wahl meiner bevorzugten Stücke. Thomas Mann hat sich mit keinem Komponisten mehr beschäftigt als mit Richard Wagner. Zwei große Aufsätze über ihn geschrieben, viele kleine Aufsätze, und natürlich ist das Prinzip der leitmotivischen Arbeit, das hat er von Wagner übernommen, zunächst eher schematisch noch in den Buddenbrooks als Erinnerungsmotiv, aber dann in der Verbindung als Motiv, mit dem umdeutend gearbeitet werden kann, immer weiter verfeinert, wie auch das Wagner im Ring des Nibelungen getan hat. Also das war sein musikalischer Hausgott, kann man sagen, und bis zu einem gewissen Grad war auch für eine Zeit lang, auch für mich, Wagner mein musikalischer Hausgott. Ich habe eine Reihe von Büchern über Richard Wagner publiziert, habe eine große Auswahl seiner Briefe herausgegeben, den Briefwechsel mit Franz Liszt, eine große Dokumentation über Richard Wagner und das Geld, Das Pumpgenie ist der Titel dieses Buches und eine Essaysammlung über Richard Wagner. Also da bin ich auch Thomas Mann bis zu einem gewissen Grad sehr nah, obwohl ich nie so stark in diese Welt der Frühromantik hineingezogen worden bin wie ihm, sondern mit Mozart und Schubert und Verdi andere musikalische Hausgötter hatte, die neben Wagner durchaus bestehen konnten.
Und wie war es bei Ihnen selbst? Wie kamen Sie zu Wagner? Denn es ist ja, glaube ich, in unserer Generation oder die Generation Ihrer Kinder, ist es vielleicht fast üblicher gewesen, Wagner zu hören, als jetzt in Ihrer Generation, wo doch der Wind stärker links wehte, muss man sagen. Ne?
Also ich weiß nicht, ob das der Wind stärker links wird. Ich bin ja aufgewachsen in den 50er Jahren, da hat er nicht von links geweht. Das kam in den 60er Jahren. Das war die Zeit der Studentenbewegung und einer gewissen demokratischen Lufterneuerung, würde ich das nennen, die durch die Studenten mit angefacht wurde. Das hatte zu tun mit dem Auschwitz-Prozess, mit der Aufarbeitung der Vergangenheit, die erst 20 Jahre nach dem Krieg richtig einsetzte, vor allem der Holocaust, die Shoah, die damals mit dem Auschwitz-Prozess erst voll ins Bewusstsein drang und vorher weitgehend auch in den Erörterungen über das Dritte Reich verdrängt worden war, nicht so tief im Bewusstsein verankert war. Ich würde das nicht so von links nennen, sondern sagen, das war eine Veränderung, die sich insgesamt kulturpolitisch in der Bundesrepublik damals entwickelte, auch im Vorfeld einer neuen politischen Dominanz, die dann seit 1969 mit der sozialliberalen Koalition politisch sich niederschlug. Wie ich zu Wagner kam, das hat sehr stark auch mit ganz biografischen Momenten zu tun. Wenn ich das erzählen darf, mein Bruder Jürgen, 2 Jahre älter als ich, hörte als junger Mensch, das war Mitte der 50er Jahre, unglaublich oft Belcanto-Musik, italienischer Komponisten Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi. Und die Lieblingsplatte von ihm war Lucia di Lammermoor von Donizetti mit Maria Callas. Maria Callas war eine Stimme, die unablässig unser Wohnzimmer beschallte. Mein Bruder hat daraus eine Lebenspassion gemacht, hat dieses gewaltige, vierbindige Werk, Die großen Sänger, geschrieben. Später eine Callas-Biografie, er ist ja ein sehr namhafter Musikkritiker. Und ich habe als 2 Jahre jüngerer Bruder daran eher passiv teilgenommen, kenne das aber alles in- und auswendig, die ganzen Werke. Hörte aber immer, weil es damals die Langspielplatte noch nicht so voll entwickelt war, meistens Recital-Platten, also Ausschnitte mit Arien, die nacheinander gespielt wurden. Ich vermisste immer einen gewissen dramaturgischen Zusammenhang, weil wenn eine Arie nach der anderen aus verschiedenen Opern kommt, dann hört man vor allem den Gesang, die schöne Stimme, aber nicht, warum der Sänger schluchzt, warum der Sänger jubelt, oder das ergibt sich daraus nicht. Und so habe ich irgendwie in einer brüderlichen Dialektik mich auf die andere Seite des Bootes gelenkt und so Richard Wagner Zuflucht gesucht, bei dem durch dessen Opernreform, die ja gegen die italienische Oper, die Dominanz auch der Arienkultur gerichtet war, den dramaturgischen Zusammenhang zu finden versucht. Aber dann als junger Mensch mit 17, 18 die ersten langen Wagner-Opern abgesessen in der Deutschen Oper am Rhein, in Düsseldorf und Duisburg. Und so bin ich zu Wagner gekommen und habe mich sehr stark mit ihm beschäftigt und merkte im Laufe dieser Beschäftigung natürlich, dass Wagner eigentlich in meiner Generation ein unwillkommener Gast war, weil er ein Antisemit war, was völlig unbestreitbar ist, ein schlimmer Antisemit sogar, ein rassistischer Antisemit. Und mit dieser Bürde musste man ja auch fertig werden und an der konnte man nicht vorbei. Es war für viele Menschen ein Grund genug, sich von Wagner ganz abzugrenzen und ihn gar nicht zu hören. Für mich war aber die interessantere Frage, wie von einem Komponisten, wie kann es sein, dass er ein so gewaltiges Werk geschaffen hat, so gewaltige Werke wie den Ring des Nibelungen und Tristan und Isolde und trotzdem in so unguten politischen Zusammenhängen sich zu bewegen. Man kann an Wagner auch musikhistorisch nicht vorbei, man kann aber nicht unbefangen und gutgläubig sich dieser Musik nähern, man muss sich mit diesem geschichtlichen Erbe auseinandersetzen. Und das war die Situation, die ich in den 60er Jahren vorfand und je weiter ich mich mit Wagner beschäftigte, wurde mir auch bewusst, dass diese Ambivalenz gegenüber Wagner seit Nietzsche eigentlich immer schon virulent gewesen ist und immer vorhanden war und auch bei Thomas Mann mit zunehmender Beschäftigung immer stärker auch hervortrat. Dann war Adorno in seinem Versuch über Wagner und so weiter. Also die Beschäftigung mit Wagner war nie eine mit gutem Gewissen, sondern immer eine mit dieser geschichtlichen Hypothek.
Ja, geschichtliche Hypothek, was war das für Sie überhaupt für eine Situation, als Sie in den 60er Jahren im Rundfunk anfingen? Wie kamen Sie dorthin und was waren auch die Dinge, die Sie dort erreichen wollten?
Wie kam ich dorthin? Ich studierte zunächst in Köln, dann in Tübingen und schließlich in Hamburg seit 1964. In Hamburg habe ich 1969 mein Examen gemacht in den Fächern Geschichte und Germanistik. Und in diesen 60er Jahren kam ich zufällig in Kontakt mit einer Dame vom Norddeutschen Rundfunk, Leiterin des Kinderfunkes, die suchte gerade jemanden für eine Diskussionssendung mit älteren Kindern, fast schon Jugendlichen im Alter von 13, 14 Jahren, die über leicht anti-autoritär getönte Themen, die damals auch virulent waren. Und dafür suchte sie einen Diskussionsleiter, hat mich dazu auserkoren. Und so habe ich schon als Student 30 oder 40 solche Diskussionen mit Kindern gemacht, die mich zum Radio gebracht haben. Und nebenher habe ich Gutachten über Kinderbücher geschrieben, um die Spreu vom Weizen zu trennen, die Bücher ausgeschieden, die im Kinderfunk nicht besprochen wurden und diejenigen ausgewählt, die dort besprochen werden sollten. Also habe ich dort am Beispiel von Kinderbüchern sozusagen eine Vorschule der Literaturkritik erlebt.
Hatten Sie damals selbst schon Kinder?
Nein, ich hatte damals noch nicht
selbst Kinder.
Das kam sehr viel später. Und ich habe die ganzen Kritiken noch, die ich damals geschrieben habe, und wenn ich rückblickend da zufällig mal hineinschaue, bin ich einigermaßen verwundert, wie weit der Radius schon war, mit dem ich dort über solche Gegenstände schreiben konnte, obwohl ich noch ein vergleichsweise junger Mann war. Und diese Dame vom NDR, Rosemarie Schwerin, eine wunderbare Frau, sagte mir, komm doch zum NDR, da gibt es dieses Nachwuchsstudio, ein Volontariat, geleitet von Axel Eggebrecht. Mhm.
War ja damals ein wirklich bekannter Mann. Ne?
Damals ein sozusagen im Radio, vom Radio her berühmter Mann, weil er am Sonntag eine 15-minütige Kolumne hatte, die hieß Axel Eggebrecht spricht. Er war eine Instanz oder eine Institution, je nachdem. Instanz und Institution.
Er war übrigens auch hier in diesem Freundeskreis um Nossack und Hanselian. Ja, ich glaube, er war sogar auch Mitglied in der Akademie.
Oder? Er war Mitglied der Akademie und im Jahre... Er war ja sehr viel älter, er war im Verhältnis zu mir, der ein junger Mann war, Student, Großvater, 1899 geboren. Als ich das Volontariat begann, war er 70 Jahre alt, was uns damals unendlich alt vorkam. Und deswegen war er auch der aggressiven Auseinandersetzung mit der Elterngeneration entzogen, weil er ja schon in den 20er Jahren gegen den aufkommenden Nationalsozialismus geschrieben hatte, nach 1933, nach der Machtergreifung Hitlers, ein Schreibverbot hatte und nach 1945 dann wie Phönix aus der Asche ein Mitbegründer des Nordwestdeutschen Rundfunks gewesen ist, ein Rundfunkpionier, der dann in seinen älteren Jahren dieses Volontariat leitete und von dem man viel lernen konnte, einfach qua Vorbild. Und von Axel Elbrich haben wir viel gelernt und haben uns viele Türen geöffnet. Und es war für mich, einige Jahre später, er schrieb damals schon seine Autobiografie Der halbe Weg, die 1975 erschien. Da war ich inzwischen nicht nur Redakteur beim NDR, sondern Leiter der Kulturabteilung seit 1973. Und er bat mich dann, bei der Buchvorstellung sozusagen die Laudatio auf ihn zu sprechen, dass er also seinen 50 Jahre jüngeren Schüler bat, die Laudatio auf ihn zu sprechen, war doch wie ein Ritterschlag. Und ja, und diese Verbindung mit Eggebrecht ist dann auch zeitlebens bis zu seinem Tod sehr eng geblieben.
Verzeihen Sie, wenn ich so genau nachfrage, aber warum nicht wie zum Beispiel die politische Redaktion, was sicherlich auch honorig gewesen wäre, sondern warum gleich der Schritt in die Kultur?
Es war nicht gleich der Schritt in die Kultur, sondern es gab das Volontariat, das dauerte ein halbes Jahr. Die zweite Hälfte bestand daraus, dass man als freier Mitarbeiter durch die verschiedenen Redaktionen ging und Erfahrungen sammelte und sich orientierte, wo man vielleicht am besten andocken würde, in welcher Redaktion. Und als ich dann das Volontariat nach einem Jahr beendet hatte, kriegte ich zwei Angebote, eines aus vom damaligen Schulfunk, damals gab es diesen großartigen Schulfunk, der mir als Angebot, das Angebot machte, dort als Redakteur zu beginnen. Und gleichzeitig kriegte ich ein Angebot von der politischen Abteilung als Redakteur zu beginnen. Und ich merkte, dass der Schulfunk eher ein auslaufendes Modell war. Der wurde dann in den 80er Jahren auch eingestellt, aber das war schon vorauszuahnen. Es war ein bisschen eine stille Ecke, in der man hätte arbeiten müssen, während man sich in der politischen Redaktion, die immer in einem Haus eine gewisse Dominanz ausübt, eine gewisse Sichtbarkeit verschaffen konnte. Also habe ich mit 27 Jahren oder 26 Jahren entschlossen gesagt, ich gehe in die politische Redaktion, habe dort Sendungen moderiert wie Echo des Tages, Kurier am Mittag, solche ehrwürdigen Sendereien, die täglich liefen und live moderiert wurden, wo wir dann mit den Korrespondenten in Moskau und New York Telefongespräche über die oder mit per Leitung Gespräche über die aktuellen politischen Situationen führte. Und ich habe dann mich immer bemüht, einige kulturelle Themen, mehr als andere Kollegen, kulturelle Themen in diese Sendungen, die politischen Sendungen einzuschmuggeln. Das blieb nicht unbemerkt und deswegen dachte man, das wäre doch wahrscheinlich jemand, der in der Kultur gut aufgehoben werde. Und als dann durch einen Verkehrsunfall der Leiter der Kulturabteilung sein Leben verlor, 1973, bot man mir als junger Mann von 29 Jahren diese Position an, was sehr früh war und, wenn man so will, eine Einschätzung, dass vielleicht aus mir ein wirklicher Kulturredakteur werden könnte, der ich damals sicher noch nicht war.
Aber Ihre Schwerpunkte, das war Ihnen schon klar, waren auch damals schon Literatur und Musik, oder?
Literatur und Musik, ja. Das muss man sagen, also Literatur und Musik. Ich muss sogar sagen, dass ich in meiner frühen Zeit mindestens ebenso viel über Musik geschrieben habe wie über Literatur. Ich habe auch später, das ist nie ganz verloren gegangen, aber weil mein Bruder als Musikkritiker sehr namhaft war und weil es in Norddeutschland rund eine große Musikabteilung gab, die immer etwas eifersüchtig guckte, wenn die Leute aus der Wortkultur sich in ihre Belange einzumischen begannen. Deswegen war ich da eher etwas zurückhaltend, aber die Musikabteilung im NDR in den 70er Jahren war auf dem Gebiet der Wortkultur, Musiksendungen sehr zurückhaltend, Interpretenvergleiche, Komponistenporträts, das kam so gut wie nicht vor. Und deswegen war es geradezu verlockend für mich, auf diesem Gebiet tätig zu werden. Und ich glaube, die interessantesten Sendereien über Musik, die im NDR in den letzten 30 Jahren gelaufen sind, also ein Gesamtporträt von Glenn Gould in 52 zweistündigen Sendungen, die großen Sendereien über Maria Callas, über Horowitz, über große Sendungen, über große Pianisten, über große Dirigenten, über große Geiger. Das sind auch Standardwerke der Literatur hervorgegangen. Große Geige von Harald Eggebrecht, dieser Journalist, der das für den NDR geschrieben hat, ein Buch daraus gemacht hat. Oder der in 365 Teilen ausgestrahlte Schubert-Almanach. Das ist alles durch meine Redaktion gelaufen. Also ich war auf dem Gebiet sehr aktiv, auch wenn das nie so sichtbar war wie meine literarischen Aktivitäten.
Und beim Literarischen, also für mich als junger Hörer, war natürlich immer am Morgen vorgelesen sehr, sehr dominant einfach. Und daher waren Sie einfach so ganz selbstverständlich ein Teil des Alltags, des Radioalltags. Es waren ja auch nur die öffentlich-rechtlichen Sender, muss man damals sagen. Es gab ja auch viel weniger Auswahl und der pädagogische Auftrag des Rundfunks war stärker. Und das hat ja, finde ich, das Programm nicht unbedingt schlechter, sondern eher viel besser gemacht. Wie ging das da bei Ihnen? Wie entwickelten sich diese Sendungen?
Also, als ich beim NDR die Leitung der Kulturredaktion übernahm, stellte ich fest, dass es diese literarischen Lesungen gab. Die waren aber völlig unbefriedigend. Das damalige erste Programm im Hörfunk wurde zwischen NDR und WDR im Wechsel gesendet. Eine Woche sendete der WDR, eine Woche sendete der NDR. So hatte man für die literarische Lesung am Nachmittag um 15 Uhr immer nur 4 oder 5 Termine pro Woche. Dann kam in der nächsten Woche kam der WDR dran. Und meine Vorstellung, dass man irgendwie ein literarisches Programm macht und Bücher vorliest, wenn das begrenzt ist auf 100 Minuten, kann man nicht so viel damit anstellen. Und diese Lesungen, die am Nachmittag liefen, wurden dann in der Folgewoche auf NDR 3, so hieß das Programm damals, wiederholt. Und das fand ich unbefriedigend und da habe ich gesagt, dann machen wir doch das so, dass wir auf NDR 3 die eigentliche literarische Lesung entwickeln. Habe das am Morgen vorgelesen genannt und habe angefangen, komplette Romane mit berühmten Schauspielern wie Gerd Westphal, Rolf Beusen, Edith Klever und so weiter zu produzieren. Das hat dann 1978 angefangen.
Was war dann das erste Buch? Wissen Sie das?
Die Wahlverwandtschaften.
Die Wahlverwandtschaften.
Die Wahlverwandtschaften 1978 produziert mit Gerd Westphal in 20 Folgen. Mhm. Und dadurch, dass morgens plötzlich diese großen Elefantenbücher, große Romane komplett gelesen wurden, Buddenbrooks komplett in 60 Folgen, so, das war vorher gar nicht möglich gewesen, wurde diese Senderei so verankert im Bewusstsein der Hörerschaft, dass sie eine viel größere Zahl von Hörern an sich heranzog, als es vorher möglich gewesen war, als man immer nur Ausschnitte oder kleine literarische Häppchen sendete. Also 4 Ausschnitte am Freitag und noch ein Extraprogramm von Montag bis Donnerstag, 4 mal 20 Minuten aus Madame Bovary, das war ganz unbefriedigend. Man suchte irgendwas aus, hatte eine riesige Arbeit, diese 4 Passagen auszuwählen, stattdessen den ganzen Roman zu senden mit einem hervorragenden Sprecher. Alles Produktionen, größtenteils Produktionen, die dann 10 Jahre später im Laufe der Zeit auch als Hörbücher erschienen sind. Ich knüpfte eine Verbindung mit der Deutschen Grammophongesellschaft an und ab 1987 sind all diese großen Produktionen dann als Hörbücher bei der Deutschen Grammophon erschienen. Auch die großen Thomas-Mann-Lesungen, die ich mit Gerd Westphal aufgenommen habe, weil ich selber als Regisseur im Studio saß. Ich habe mit Gerd Westphal 1,5 Jahre im Studio verbracht, um 1500 Lesungen aufzunehmen. Anna Karenina, Madame Bovary, Dorian Gray, Buddenbrooks, Dr. Faustus, also fast der gesamte Thomas Mann, also Wahlverwandtschaften, fast der gesamte Goethe, fast alle Werke von Fontane. So, und das hat diese Sendereihe am Morgen vorgelesen. Einige Jahre später kam man am Abend vorgelesen als abendliches Pendant hinzu, war tief im Bewusstsein der Hörerschaft verankert. Und wenn es auch zahlenmäßig nur 80.000 Hörer waren, also ein knappes Prozent der Gesamtbevölkerung, waren es doch mehr als in alle norddeutschen Theater zusammen hineingingen. 80.000 Menschen, die sich am Morgen Dr. Faustus anhören, ist eine enorme Auflage.
Ja, und vor allen Dingen hat das ganze Jahr auch so fast Suchtcharakter gehabt. Also ich erinnere mich gut, als ich dann ein bisschen älter wurde, als Student irgendwie morgens sich immer genau zu der Zeit rasieren, nass, damit es leise ist, während das Radio läuft und am Morgen vorgelesen kommt. Ja. Das war nicht so ungewöhnlich und es war auch noch, als ich studierte, ziemlich normal, dass Bücher, die dort vorkamen, die dort gelesen wurden, plötzlich in allen Buchläden lagen und auch die Studierenden, die es plötzlich gelesen haben. Also das war das Gute daran. Was ich mir jetzt gerade überlege, wo wir darüber reden, wenn wir uns an die Geschichte des modernen Romans erinnern, stand doch sehr stark am Anfang, wenn wir an Dickens denken oder an Dostojewski oder sogar noch an den Radetzky-Marsch von Josef Roth, sind all diese Romane zunächst in der Zeitung erschienen, in dieser Rubrik unterm Strich, was auch immer dazu führte, dass sie dramaturgisch oft so funktionieren, dass man eben so gerade diese 4, 5 Druckseiten, die man schafft, unter dem Strich zu drucken, dass die immer zu einer Art Cliffhanger oder zu irgendeinem Punkt der Spannung führen. Und wenn Sie jetzt am Morgen vorgelesen gemacht haben, dann haben Sie im Grunde das ja wieder aufgegriffen. Das ist ja, diese wirkliche Häppchenkultur im besten Sinne, dass man wirklich dranbleibt, ne? Dass man wirklich sich auf diese Spur begibt und jetzt höre ich einfach mal 20 Folgen Wahlverwandtschaften durch. Ne?
Also das war der Fortsetzungsroman in der Zeitung und das war das Pendant dazu im Radio, obwohl ich eine Sendezeit von 30 Minuten nicht mehr als Häppchen bezeichnen würde, das ist schon eine ordentliche Portion. Aber Buddenbrooks komplett in 60 Tagen, das ist schon was. Und wenn man sich überlegt, dass dann die Wahlverwandtschaften als Hörbuch erschienen und in relativ kurzer Zeit 5000 Mal gekauft wurden bei einem Preis, der fast bei 100 D-Mark damals lag, das ist ja schon auch eine gewisse kulturelle Leistung, die da stattgefunden hat. Also das hat sich heute weitgehend verändert, weil man am Morgen nur noch neuere Literatur sendet. Mein Ehrgeiz war, das lag auch an mangelnden Etat, den ich hatte. Ich habe nur Bücher produziert, von denen ich sicher war, dass ich sie 10 Jahre später auch wiederholen könnte. Bücher, die heute erscheinen, die einen gewissen Gesprächswert haben, weiß man nicht, ob man sich in 3 oder 5 Jahren noch an sie erinnern wird. Ich habe nur Bücher produziert, von denen, als Lesung produziert, von denen ich überzeugt war, dass sie einen gewissen bleibenden Wert haben und wiederholbar sind.
Und wie eng war die Kooperation mit den Schauspielern, mit den Sprechenden? Also Gerd Westphal haben Sie genannt, und Gerd Westphal war ja so, ja, etwas wie die Rundfunkstimme schlechthin. Ne? Also es war ja gerade so, dass man denkt, manchmal hat Gerd Westphal, wenn man heute noch Vorlesende hört, dass Gerd Westphal einfach in der ganzen Prosodie, im Rhythmusgefühl, im Atem einiges geprägt hat. Wie kam das zustande? Wie haben Sie den gefunden?
Also er war die Lokomotive für die Sendereihe. Ich habe ihn gefunden, das ging so, dass es gab einen Vorläufer, das war der Begründer des 3. Programms im Hörfunk, Ernst Schnabel, ein damals namhafter Schriftsteller, der für einige Jahre Intendant des Nordwestdeutschen Rundfunks gewesen war und sich dann zurückzog in seine Literatenexistenz und vor allen Dingen als Feature- und Hörspielautor bekannt war. Und der hatte in den frühen 60er Jahren als Leiter des 3. Programms Gerd Westphal herangezogen, um mit ihm Josef und seine Brüder von Thomas Mann aufzunehmen. Das lief damals im Abendprogramm. An 28 Abenden las Gerd Westphal Josef und seine Brüder von Thomas Mann nicht komplett, sondern in einer Auswahl. Und ich als Student in Hamburg hörte abends Josef und seine Brüder von Thomas Mann gelesen von Gerd Westphal. Und sobald ich diese Lesereien als Redakteur in meine Hände kriegte, habe ich gesagt, ich hole sofort Gerd Westphal. Er ist derjenige, den ich als Lokomotive benutze, um diese Lesereien, diese großen, langen Lesereien zu produzieren, im Bewusstsein der Hörer zu verankern und zu einem radiophonen Geschäftsmodell zu machen. Das hat auch funktioniert. Gerd Westphal wurde dann, als wir den Zauberberg aufnahmen, schrieb, in der Zeit erschien ein großer Artikel über den König der Vorleser. Und das hat auch Westphal in die Lage versetzt, dann 1986 sein Engagement beim Theater in Zürich aufzugeben und nur noch als rezitierender Schauspieler zu leben, als Produzent von Rundfunklesungen und auch bei öffentlichen Veranstaltungen aufzutreten und nicht mehr auf der Theaterbühne, denn er war durch und durch ein Rezitator, ein Erzähler mit seiner Stimme vor dem Mikrofon, weniger als Schauspieler. Als Schauspieler reichte er in seinen Möglichkeiten nicht an seine großartigen Rezitationsmöglichkeiten, Erzählermöglichkeiten heran. Also er war der Pionier. Und er ist, glaube ich, in gewisser Weise auch unerreicht geblieben, obwohl natürlich es gibt Bücher, die ihm weniger gelegen. Ich wäre nicht auf den Gedanken gekommen, Moby Dick von Melville mit Gerd Westphal zu besetzen. Er hat Goethe und Tolstoi und Thomas Mann gelesen, aber nicht Moby Dick von Melville oder Hemingway. Das wäre nicht seine Literatur gewesen, für die man ihn primär eingesetzt hätte. Für Melvilles Moby Dick habe ich dann Rolf Beusen geholt, mit seiner norddeutschen, markigen Matrosenstimme, Seestimme. Das Meer war in dieser Stimme, das spürte man.
Und es sind ja auch großartige Sprecherinnen und Sprecher nachgewachsen, muss man sagen. Aber das hat damals schon Maßstäbe gesetzt. Kommen wir aber nochmal zurück zu Ihnen, was Sie gemacht haben. Irgendwann kam dann offenbar der Sprung, dass aus der Rundfunkarbeit Bücher entstanden oder entstanden die Bücher parallel zur Rundfunkarbeit? Haben diese beiden Tätigkeiten sich befruchtet?
Also wir haben jetzt durch das Gespräch natürlich diese Lesereien am Morgen vorgelesen, sehr in den Vordergrund gerückt. Ich war ja Leiter der Kulturabteilung und ein großer Teil, der größere, wichtigere Teil war das tägliche aktuelle Feuilleton, das wir sendeten. Eine Stunde hieß das Texte und Zeichen, am Abend lief das ein Kulturmagazin. Wir haben Kulturfeatures gesendet, wir haben Autorenlesungen im Funkhaus veranstaltet, als öffentliche Veranstaltung, die ganze Creme der deutschen Literatur, der deutschsprachigen Literatur, von Dürrenmatt über Frisch zu Christa Wolf und Günter Grass und Heinrich Böll oder Enzensberger ins Funkhaus geholt und dort in öffentlichen Veranstaltungen vor Publikum lesen lassen. Und natürlich die Literaturkritik, die Buchbesprechung und so weiter, das war natürlich alles neben diesen literarischen Lesungen fast noch wichtiger, Und dazu waren natürlich tägliche oder wöchentliche Konferenzen nötig, um das Programm zu entwickeln, zu besprechen und so weiter. Also das stand im Vordergrund und ich habe natürlich auch damals als Literaturkritiker gearbeitet, geschrieben und habe auch Essays über Literatur geschrieben und so weiter. Und aus diesen Arbeiten, nicht aus Am Morgen vorgelesen, aus diesen Arbeiten, den größeren literarischen Projekten, gingen dann auch die ersten Bücher hervor. Mein erstes Buch war 1982, hieß Dichter ohne Vaterland, wo ich über Enzensberger, Jean Améry, Peter Weiß und andere Autoren geschrieben habe, Stefan Hermelin. Gleichzeitig waren diese Bücher über Wagner, die wir schon erwähnt haben, die in den 80er Jahren erschienen. Und später habe ich dann den Ehrgeiz gehabt, die großen Lesereien, die im Radio liefen, immer mit einem Essay über den Autor oder das Buch zu ergänzen. Und das war die Quelle für spätere Bücher, weil ich natürlich, nachdem Madame Bovary gesendet worden war, habe ich ein Essay über Madame Bovary nachfolgen lassen und habe im Laufe der Jahre dann etwa 150 solcher Essays geschrieben. Das heißt, ich verwandelte mich mehr und mehr von einem Redakteur nebenberuflich in einen Schreiber, der am Abend dann zu Hause diese Dinge zu Papier brachte, was im Büro niemals möglich gewesen wäre.
Ja, das Schicksal kennen viele von uns, ich selbst auch, aber was mich noch interessiert hat, jetzt beim Schauen auf das, was Sie alles gemacht haben, es gab dann auch eine starke Phase, wo Sie sehr viel mit jüdischen Autoren gemacht haben, wo Sie sehr mit der deutsch-jüdischen Tradition auseinandergesetzt haben. Wie kam das? War das auch so etwas wie ein bisschen Gegengift gegen Wagner?
Nein, das hat mit Wagner überhaupt nichts zu tun. Ich habe mich Wagner immer genähert im Bewusstsein seiner historischen Sündenfalls. Das war immer von Anfang an gegeben. Es war natürlich auch, es ging auch teilweise aus persönlichen Kontakten hervor. Das war Axel Eggebrecht auf der einen Seite. Ich muss da drei Namen nennen, die für mich besonders wichtig waren. Das war Axel Eggebrecht. Dann Alfred Andersch, mit dem ich früher einen engen Kontakt hatte.
Kleine Zwischenfrage, kam der Titel Texte und Zeichen tatsächlich auch über Andersch zustande? Da gab es ja früher diese Zeitschrift, die auch so hieß, ne?
Als Andersch gestorben war, ich hatte zu ihm eine sehr starke persönliche Verbindung. Er war, wie er es nannte, mein Vorposten in Deutschland, mit Wolfram Schütte, damals zusammen von der Frankfurter Rundschau. Und als er 1980 starb, habe ich unser tägliches Kulturmagazin nach Anders Zeitschrift Texte und Zeichen benannt und mit seiner Witwe mich darüber verständigt, dass wir diesen Titel benutzen durften. Anders war der zweite und dann habe ich, das war eine intensive Begegnung, die mich bis heute beschäftigt, obwohl sie im persönlichen Kontakt sehr kurz war, nur zwei Jahre währte, mit Jean Améry, mit dem ich 1976 den ersten Kontakt hatte. Dann haben wir eine engere Verbindung gehabt, auch sehr stark korrespondiert für eine Zeit. Dann erschien sein letztes Buch, Charles Bovary, Landarzt, eine Paraphrase auf Madame Bovary von Flaubert. Und wenn man so will, eine Kritik sowohl an Flaubert wie an Sartre, der damals ein großes...
Der Idiot der Familie war gerade das
Flaubert-Buch, der Idiot der Familie, geschrieben hatte. Und das war so sein Plädoyer für den armen Mann Charles Bovary, den Ehemann, den von Emma, der sozusagen in dem Buch immer sozusagen als Sekundärfigur nur behandelt wird, die Ehrenrettung des einfachen Bürgers gegen die Kunstreligion von Flaubert gerichtet war, dieses Buch. Und das erschien dann, und ich habe die Entstehung dieses Buches sozusagen mitverfolgt und hatte dann die Ehre, es in ein zweiteiliges Radio-Feature verwandeln zu dürfen, habe das mit Améry auch noch produziert. Ein halbes Jahr danach, dann lud ich ihn noch ein zu einer Diskussion nach Hannover. Die Kulturredaktion des NDR saß in Hannover, im Funkhaus Hannover. Und diese Diskussion fand am 1. Oktober 1978 statt, unter dem Titel Unsere historische Schuldigkeit. Der Titel ist ja, erklärt sich selbst, Unsere historische Schuldigkeit. Es war eine Diskussion, die auch Rolf Hochhuth und Edgar Hilsenrath, Martin Walser und Jean Améry teilnahmen und Walser hat einen kleinen Essay geschrieben, unsere historische Schuldigkeit, und er hat damals aber seine Wende zum Patriotismus und zur deutschen Identität zu vollziehen begonnen, und es entstand eine untergründige Kontroverse an diesem Abend zwischen Walser und Amery, in der Amery immer weiter verstummte. Und es war eine schreckliche Diskussion, die wir da im Raschplatz-Pavillon in Hannover vor 1000 Leuten hatten. Ein riesig aufgeheiztes Publikum, wo auch das Gespenst eines neuen Faschismus beschworen wurde. Das war damals in die Zeit der RAF etc. etc.
Das war noch in den 70er Jahren, oder?
Das war 1978, 1. Oktober 1978. Mhm. Und 17 Tage später, am 17. Oktober, nahm Amery sich das Leben in Salzburg. Und die Zusammenhänge und die mentale Disposition von Amery, der ein Aufklärer ohne Hoffnung war, wie er sich selbst bezeichnet, ein Aufklärer ohne Hoffnung, das hat mich immer sympathisch und bis zu einem gewissen Grad auch verwandt berührt. Mhm. Aufklärer ohne Hoffnung. Und dem bin ich dann auch eigentlich immer wieder nachgegangen, habe oft über Amery geschrieben und dann 25 Jahre später auch ein Buch über Jean Amery publiziert, bei Waldstein erschienen, Begegnungen, Augenblicke mit Jean Amery. Mhm. Das war der dritte Name, und der vierte, den ich nennen muss, der eigentlich in vielerlei Hinsicht eine Lehrerfigur oder eine Mentorenfigur für mich gewesen ist, das war Hans Meyer. Mhm. Insofern kurios, also der Literaturwissenschaftler Hans Meyer, geboren 1907 in Köln, der erst auch in die Emigration ging, bis 1945 dann zurückkam und dann Literaturprofessor in Leipzig wurde, von dort in Leipzig vertrieben wurde 1961 als eine Lehrmeinung zu viel, wie man dann gegen ihn sich in Stellung brachte, in den Westen kam, dann ein Professor in Hannover wurde und 1973 in den Ruhestand ging, just zu dem Augenblick, als ich die Leitung der Kulturabteilung übernahm. Und diese Verbindung zu Hans Meyer ist immer erhalten geblieben, und ich habe mit ihm, glaube ich, 300 Rundfunksendungen produziert. Also es gibt sozusagen bei Hans Meyer ein unsichtbares Lebenswerk, das nur im Rundfunk existiert und auf Band gespeichert ist, aber das von einem erheblichen Umfang ist. Und Hans Meyer war in seiner Umgangsweise mit Literatur für mich, das sind ja immer unbewusste Vorgänge, ein Vorbild. Das lernt man nicht direkt von ihm, ich war ja auch nicht mehr in einer Schülerposition, aber diese Zugriffsweise war mir sympathisch, mag auch daran liegen, dass ich in meinem Studium auch Historiker war, in dieser Verbindung von Geschichtswissenschaft und Literaturwissenschaft immer einen historischen Zugang zur Literatur gewählt habe, weil ohne den geschichtlichen Hintergrund, glaube ich, rein ästhetisch Literatur nie ganz zu verstehen ist. Wie man wiederum die ästhetische Eigendimension und Autonomie nie ausklammern darf, um das ergänzend hinzuzufügen.
Interessant ist, dass natürlich Hans Meyer biografisch dann doch manche Ähnlichkeiten hat mit Eggebrecht. Ne? Das ist wieder die Generation, die älter ist als die Elterngeneration im Grunde. Ne?
Ja, Hans Meyer war 1907, Eggebrecht 1899, nun war Eggebrecht nicht jüdisch und war in Deutschland geblieben während des Dritten Reiches, und Hans Meyer war im Exil, und er war ja ursprünglich Jurist gewesen, hatte seinen juristischen Doktor noch gemacht, dann wurde ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt und er kehrte zurück als als Dichter ohne Vaterland, als Autor ohne Vaterland, ging in die DDR und später in die Bundesrepublik, und ich glaube, dass es keine Figur gibt vergleichbar ihm, der eine Synthese von West- und Ostdeutschland, der nie, auch nach dem Zusammenbruch der DDR, gesagt hat, dass ich jetzt, das musste jetzt zusammenbrechen, das Ende schlecht, alles schlecht, sondern er hat auch in der DDR, sonst wäre er nie 1949 dorthin gegangen, zunächst auch einmal eine Hoffnung gesehen, eine Alternative zur Bundesrepublik, in der in seinen Augen zu viele frühere Nationalsozialisten noch aktiv waren. Man wusste ja nie, wem man da die Hand gibt, hat er gesagt. Und das ging ja bis in alle offiziellen Ämter, ob Innenministerium, Justizministerium, Auswärtiges Amt. Das waren ja große Kontinuitäten zum Dritten Reich. Das lässt sich ja von heute aus gesehen überhaupt nicht bestreiten.
Und wenn Sie an Ihre Beziehung mit Hans Meyer denken, ist vielleicht eine etwas sentimentale Frage, aber da der Anlass immerhin Ihr 80. Geburtstag ist, ist eine sentimentale Frage auch erlaubt. Hans Meyer kam ja aus Köln und Sie selbst kommen auch aus dem Rheinland. Gab es da auch irgendwie ein sich Verstehen darüber, dass die Kindheiten vielleicht doch Ähnlichkeiten hatten?
Das weiß ich nicht. Das glaube ich eher nicht, weil ich komme vom Niederrhein und Köln ist ein Biotop für sich. Hans Meyer war aber wirklich sehr stark geprägt durch Köln. Und Köln löste bei ihm immer eine gewisse Sentimentalität aus. Er sagte, ich kann nie den Rhein entlang fahren, ohne dass ich den Tränen nahe bin. So ist mein Verhältnis zum Niederrhein nicht gewesen. Das ist nie so stark in meine Gene hineingegangen. Das kann ich von mir nicht sagen. Also das würde ich weniger als Tertium Comparationis zwischen Hans Meyer und mir ansehen.
Ja, das war auch durchaus eine sentimentale Frage. Wir haben jetzt in einer Dreiviertelstunde schon sehr viel...
Entschuldigung, wenn ich noch dazu sagen darf. Natürlich habe ich zu Hans Meyer auch eine sentimentale Verbindung. Ich habe mit ihm viele Abende verbracht und was diese Abende mitbegründete, war natürlich auch unser beider Affinität zu Literatur und Musik. Er war ein großer Musikkenner, hat ja viel über Musik geschrieben. Und eines seiner letzten Bücher hieß ja Gelebte Musik. Das war eine musikalische Autobiografie. Weil er merkwürdigerweise an allen Knotenpunkten der Musikgeschichte im 20. Jahrhundert sozusagen dabei gewesen war. Er hat als junger Mensch die Uraufführung von Wozzeck von Alban Berg in Berlin unter Erich Kleiber noch gehört. Er hat dann, als er in die Schweiz ging, die französische Musik aufgenommen, Debussy und Ravel und so weiter, die durch Ernest Ansermé und dessen Orchester der französischen Schweiz und der rätoromanischen Schweiz dort verbreitet wurde. Und er hat nie so wie Adorno auf die rein deutsche Karte gesetzt, sondern hat eine ausgebreitete Kenntnis, gab später in der DDR die Begegnung mit Schostakowitsch anlässlich des Bachfestes. Also er kann von sich sagen, dass er die Knotenpunkte der Musikgeschichte von Gustav Mahler über Alban Berg bis zu Debussy, Ravel und Schostakowitsch sozusagen miterlebt hat. Und daraus ist ja seine musikalische Autobiografie, Gelebte Musik hervorgegangen. Und das begründete natürlich viele Gemeinsamkeiten, weil wir beim Abendessen sagten, und er hatte eine etwas leicht komische Neigung, Gespräche schnell in ein Quiz zu verwandeln. Also zu fragen, kennen Sie das? Und dann sagte er mir, kennen Sie diese Arie aus Hans Heiligen von Marschner? Und ich sagte, ja, die Arie kenne ich. Wir sprachen dann über Marschner und dann sagte er, Hanjo, wie wunderbar, man kann sich mit niemandem so gut über Musik unterhalten wie mit Ihnen. So, solche Sätze, das war Ausdruck seiner Einsamkeit. Er war ein einsamer Mensch. Man muss sich ihn sowohl als einen einsamen Menschen, aber als einen glücklichen Menschen vorstellen, so wie man sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen muss. Aber ich habe mit ihm viele Abende verbracht, in denen ich ihm aus seiner produktiven Einsamkeit nicht erlöst habe, aber doch vorübergehend befreien konnte. Und das hat in unserer Beziehung doch vieles ermöglicht und begründet und hat auch bei mir eine sentimentale Anhänglichkeit an Hans Meyer hervorgebracht, die bis heute besteht. Und ich habe ja auch 2008 oder 2009 ein Buch über Hans Meyer herausgebracht, Begegnungen mit Hans Meyer, mit Aufsätzen über ihn und an den Gesprächen, die ich für den Rundfunk mit ihm geführt habe. Unter anderem auch über Richard Wagner.
Eine Frage, die vielleicht ein Stück zu weit geht, aber wir können es ja mal ausprobieren. Wenn wir an Hans Meyer denken, ist bei Hans Meyer natürlich auch, wenn Sie von der Einsamkeit sprechen, die Homoerotik ein großer Faktor. Hat die Begegnung mit Hans Meyer Ihnen vielleicht sogar geholfen, auch die Homoerotik bei Thomas Mann zu verstehen und damit umzugehen?
Nein, ich habe das nie in Verbindung gebracht. Bei Hans Meyer war mir das natürlich deutlich. Sie war natürlich auch ein Grund seiner Einsamkeit, weil Homosexualität ja nicht offen gelebt werden konnte bis in die 70er, 80er Jahre hinein. auch in der DDR und früher in den 30er Jahren im Exil in der Schweiz, nicht gelebt werden konnte. Und das im Nachruf Avanzmayr, Reich Ranitzky es für richtig gehalten hat, eine Begegnung zu erwähnen, in der angeblich die Fremdenpolizei Avanzmayr in einem Hotelzimmer mit einem Knaben angetroffen hat. Das musste nicht unbedingt in diesen Nachruf hinein. Das war eine gewisse Gehässigkeit, die Reich Ranitzky, der ja eine Rivalität mit Avanzmayr unterhielt, nicht unterdrücken konnte. Das habe ich aber immer getrennt gesehen, wie auch die Homosexualität von Thomas Mann ja auch erst direkt ins Bewusstsein getreten ist, einer breiteren Leserschaft, durch die Veröffentlichung seiner Tagebücher. Das war vorher ja auch ein nicht oft besprochenes Thema. Thomas Mann ist ja auch in seinem literarischen Werk nicht offen damit umgegangen. Der Tod in Venedig war handelsbar. Die Liebe von Gustav von Aschenbach mit dem Knaben Tadjo, es wird aber platonisiert, es wird einen idealistischen Wortschwall eingehüllt, es wird nicht als offene Beziehung angedeutet. Einmal heißt es, dass er seine Stirn schwermütig an die Tür lehnte, mit der Tadjo verborgen saß, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist aber das Äußerste, zu dem Thomas Mann sich vorgewagt hat. Dass man auch den Felix Krull als Apotheose des Jünglings lesen kann, konnten nur sehr scharfsinnige Leser des Buches durchschauen, wie Erika Mann, wie die Tochter, die es erkannt hat. Aber offen wurde darüber gesprochen, erst seit der Veröffentlichung der Tagebücher. Und als die Tagebücher der Jahre 1942, 43, 44 erschienen waren, das war, glaube ich, erst Mitte der 80er Jahre, schrieb ich eine Rezension, eine halbstündige Rezension der Tagebücher dieser drei Jahre für den Westdeutschen Rundfunk und ging auch auf die homosexuellen Elemente ein. Und die Redakteurin des WDR hat diese Rezension nicht gesendet, weil sie meinte, ich würde damit Thomas Mann in eine Umgebung bringen, die ihm nicht gebühre.
Na, diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Ich merke gerade, dass diese Frage doch auch einen Sinn hatte, dieses Gespräch, was wir jetzt eben geführt haben, vielleicht zu einem sinnvollen Ende zu bringen. Wir kehren damit nämlich zurück zu Ihrem Buch, zu Ihrem aktuellen Buch. Das heißt ja Thomas Mann, Glanz und Qual. Der Glanz ist bei Thomas Mann, glaube ich, unübersehbar. Dieser enorme Erfolg dieses Lebens, dieses Gelingen dieses Lebens. Die Qual, die Sie auch beschreiben in dem Buch, hat sehr viel eben mit der Homosexualität zu tun. Und insofern ist es vielleicht sogar ein ganz guter Bogen, den wir geschlagen haben. Mir bleibt jetzt eigentlich nur für dieses kleine Gespräch Ihnen zu danken über diese Fülle an Geschichten aus Ihrem Leben, über diesen ganzen Reichtum, den man spürt, wenn man Ihr neues Buch liest. Dieses Buch ist eins von den Büchern, wo man immer denkt, da steht jetzt zwar ein Absatz, der sehr präzise formuliert ist, aber bei diesem Autor, bei Hanjo Kestik, hat man immer das Gefühl, da könnten jetzt auch noch 5 Absätze mehr stehen. Aber das Gute ist, dass das Ganze konzentriert ist auf einen Gedanken. Also ich glaube, das ist etwas, was selten ist. Und dieses Buch ist tatsächlich mit seinen knapp 400 Seiten eher viel zu kurz. Und das ist natürlich etwas Positives. Ich habe es sehr gern gelesen. Vielen Dank, Hanjo Kestik.
Danke, Herr Bürger.